Ich möchte zu Anfang beten, bevor wir dann in dieses Thema einsteigen. Danke, Herr Jesus, dass du jetzt da bist. Danke, dass du mit uns jetzt auch sein willst und uns dein Wort aufschließen willst durch deinen Geist. Segne das Reden und das Hören. Amen. Heute ist Sonntag, Auferstehungstag. Jeder Sonntag sollte eigentlich ein Nachdenken darüber sein, dass wir es nicht mit einem Toten zu tun haben, sondern mit dem lebendigen Auferstandenen. Und das wollen wir heute auch nochmal uns vor Augen führen. Von daher wird es auch heute Morgen um einen Auferstehungstext gehen aus dem Lukas-Evangelium. Ich habe gehört, der Dieter hat am letzten Sonntag über Johannes 20 gepredigt und ich werde heute über Lukas 24, 1 bis 12 predigen. Und diesen Text möchte ich vorlesen. Ab dem ersten Tag der Woche aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in Strahlengewand bei ihm. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihm: Was sucht ihr, den Lebenden unter den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte: Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündigten dies allen, den Elfen und den übrigen allen. Es waren aber die Maria, Magdalena, Johanna und Maria, des Jakobus Mutter, und die übrigen mit ihm. Sie sagten dies zu den Aposteln, und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz, und sie glaubten ihnen nicht. Und Petrus aber stand auf und lief zur Gruft, und als er sich hineinbeugt, sieht er nur die leinenden Tücher. Und er ging nach Hause und wunderten sich über das, was geschehen war. Wir hatten das Ehepaar Kleinloh hier und sie waren einige Zeit oder einige Monate oder vielleicht Jahre auch Betreuer und Mitarbeiter von dem Gartengrab. Und wer da schon mal gewesen ist, der weiß, dass über dem Eingang dieses Gartengrabes in englischer Sprache, in deutscher Sprache, dann die Worte dieses Textes hier stehen. Was sucht ihr, den Lebenden bei den Toten? Das ist die zentrale Frage, die sich wie ein roter Faden durch diesen Text zieht, die nicht nur den Frauen damals gilt, sondern letztlich auch an uns als Leser, als Hörer hinübergeht. Und mit dieser Frage wollen wir uns in den nächsten Minuten beschäftigen. Und die Frage, die sich dann natürlich anschließt, auch, wo suchen Menschen damals und heute überhaupt Jesus? Welchen Jesus besuchen wir oder suchen wir? Es ist interessant, dass diese Frage sich eigentlich durch das ganze Leben Jesus zieht. Angefangen Matthäus Evangelium Kapitel 2, diese Geschichte mit diesen Astronomen, die aus dem sogenannten Morgenland nach Jerusalem kommen. Und dann sagen, wir suchen den König der Juden. Wo ist er? Sie haben einen Stern gesehen, der dann eben hindeutet, dass eine Geburt eines großen Königs stattgefunden hat, aufgrund von Juden offensichtlich, die in ihrer Umgebung lebten, wussten sie, dass die Juden schon seit Jahrhunderten auf diesen versprochenen zukünftigen großen König warten. Deswegen haben sie sich auf die Reise begeben, nach Jerusalem, in die Hauptstadt. Dort muss er sein. Und wenn man sich das Kreuzigungsgeschehen anschaut, dann sieht man auch diesen roten Faden, dass sich in allen Evangelien das wie ein roter Faden durchzieht. Ja, wo ist der König der Juden? Im Spott und im Hohn, ja, in den Schlägen, letztlich verkündigen Soldaten und eigentlich alle Umgebung, die ihn letztlich nicht annehmen und ihn verspotten wollen, doch das, was Wahrheit ist und was dann auch über dem Kreuz drüber steht. Jesus von Nazareth, König der Juden. In der Krippe ist er, nicht im Palast, am Kreuz und nicht auf dem Thron. Wo ist der König der Juden zu finden? Eben nicht dort, wo man ihn erwartet. Er ist dienend, er ist leidend und interessanterweise macht das Kreuzigungsgeschehen, zumindest bei einigen, zum Beispiel dem Hauptmann von Kerber, Hauptmann am Kreuz, doch deutlich, dass ja, gerade er, der gekreuzigte, dienende, verlierende scheinbar, doch der Sieger ist. Dass er gerade im Dienen, im Leiden siegt. Dann könnte man ja meinen, dass jetzt diese Frauen, die hier zum Grab gehen, dann am richtigen Ort suchen. Er ist ja gestorben, er ist ja leidend. Da gehört er doch hin, der König der Juden, oder? Aber gehört er wirklich dorthin, ans Grab, bei den Toten? Sie besuchen einen Toten, das ist der Punkt. Aber ist Jesus tot? Nun, gut, wenn man das so liest, stinken tut er noch nicht. Sie haben ihn ja gut parfümeriert, eingecremt. Sie haben sich das was kosten lassen, aber eben der Duft von echt Kölnisch Wasser kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben nicht der Duft des Lebens ja hier sich auswirkt, sondern sie zum Friedhof gehen und dort herrscht nicht ja, Lebendigkeit, sondern Friedhofsruhe. Der Hauch, der eisige Hauch des Todes umweht sie. Das heißt, der Tod hat hier das zu sagen. Und das ist interessant, wenn man das eben aufnimmt, was man in den ersten zwei, drei Versen liest. Man kann sozusagen Jesus einbalsamieren, konservieren, vielleicht als guten Menschen ihn in Erinnerung halten, als großen Lehrer, als Wundertäter. Aber was er dann doch ist im Eigentlichen, das ist, dass er ein Toter ist. Er ist und bleibt ein Toter. Vielleicht ein berühmter Toter, einer, der viel bewirkt hat vermeintlich, aber tot ist tot. Und ich habe den Eindruck, dass das, wie ich finde, wenn man die ersten Verse dann auch sich anschaut, dass das eigentlich so gerade auf unser christliches Abendland so passend ist. Ich habe den Eindruck, dass es wenig Leute gibt, die sehr mit Überzeugung atheistisch sind, also die gegen Gott oder gegen Glauben sind. Bei vielen, mit denen man zu tun hat, gerade hier im frommen Siegerland, hat man mit Leuten zu tun, ja, bei denen irgendwie schon Jesus mal zumindest in früheren Jahren schon eine Rolle gespielt hat. Da war was mit Jesus, da war Leben in Anführungsstrichen. Aber es scheint so, wie jetzt hier auch bei den Frauen, auch wenn man ihn sozusagen konservieren will, aber letztlich, unmerklich, ist er gestorben. Ist nicht mehr wahrnehmbar, über die Jahre irgendwie ja, ausgeflogen. Über die Jahre spielt er keine Rolle im Leben von den meisten Menschen, die in unserer Umgebung sind. Obwohl sie vielleicht in ihrer Kindheit in die Sonntagsschule gegangen sind, vielleicht auch sogar mal eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Aber ja, jetzt ist er irgendwie tot. Und darüber kann auch Karfreitag und Ostern irgendwie nicht drüber wegtäuschen. Man hat ja, will ich mal sagen, auch diesen großen Festtagen den Zahn gezogen. Statt Jesus auferweckt von den Toten heißt es heute, der Frühling ist erwacht. lila Schokoladeneier, Osterhase und Ostereier lösen Kreuz und leeres Grab ab. Es lebt sich offensichtlich gut mit den Toten Jesu. Jesus hat ausgedient. Es ist interessant, dass das jetzt nicht nur im Blick auf die Bibel gilt, die eigentlich nur noch im Bücherschrank steht, sondern letztlich auch um den, auf den bezogen ist, der Zentrum dieses Buches ist, nämlich Jesus Christus. Auch Jesus Christus verstaubt in den Herzen und den Gedanken der Menschen unserer Tage. Und vielleicht auch sogar in deinem Herzen. Doch, und das ist das Wichtige, was dieser Text uns sagt, Jesus gehört eben weder in den Mülleimer der Weltgeschichte und er eignet sich auch nicht als Ausstellungsstück in der Ahnengalerie berühmter Leute, mit dem es ja auch in der Geschichte viele gegeben hat. Menschen haben ihn da vielleicht hinein platziert. Deswegen, wenn man merkt, auch heute, wenn Leute über Jesus reden, dann sprechen die meisten ja schon achtungsvoll über ihn. Aber sie sprechen doch über einen Toten. Sie sprechen über jemanden, der in der Vergangenheit vielleicht was zu sagen hat. Aber der mit dem Leben hier und jetzt dieser Gesellschaft, der Menschen, nichts zu tun hat. Doch, und das ist der Punkt, diesen Jesus ist nicht der Jesus, der wirklich da ist. Das ist ein selbstgemachter Jesus, das ist ein toter Jesus, das ist ein Ausstellungsgeschick, aber der hat mit dem wahren, dem reellen Jesus nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und deswegen, wenn wir den toten Jesus suchen, den ja aus der Vergangenheit, der irgendwas getan hat, aber der mit unserem Leben nichts mehr zu tun hat, der keinen Platz in unserem Leben hat, den wir nicht mehr suchen und mit dem wir auch nicht mehr rechnen, dann werden wir diesen wahren Jesus eben nicht finden. Wenn du Jesus nur für einen guten Lehrer und Menschen oder einen außergewöhnlichen Wunderheiler hältst, der aber schließlich seine Augen zugemacht hat und ja am Kreuz gestorben ist, dann wird man Jesus nicht kennenlernen. Nur wenn man rechnet, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, dass er deswegen auch meine Gebete hört, nur dann werde ich Jesus finden. Und das sehen wir dann auch, wenn wir in der Geschichte weitergehen, im Blick bei den Frauen. Für die Frauen aber noch viel mehr, das sehen wir am Ende in Vers 11, gerade bei den Aposteln, bei den Jüngern Jesu, die mit Jesus zusammen gewesen sind, 3 Jahre, die Jesus auch besonders berufen hat, für die ist Jesus tot, er ist gestorben, im wahrsten Sinn des Wortes. Sie hatten alle Hoffnung auf ihn gesetzt, sie haben ja alles aufgegeben für ihn. Sie waren sich sicher, Jesus von Nazareth, das ist der versprochene Retter, das ist der Messias, der in den Schriften versprochene zukünftige König aus der Linie Davids. Er muss es sein, alle Hoffnung haben sie auf ihn gesetzt, die Wunder, die Heilung bestätigen, die Gewissheit, die sie im Herzen hatten, der wird Israel erlösen, der wird sie befreien. Und in ihm ist Gott ganz nahe gekommen. Und die Hoffnung war natürlich auch, dass mit Jesus auch dann alles anders wird. Er als der König in der Nachkommenschaft Davids wird dieses wunderbare, große Reich seines Urahns Davids wieder aufrichten. Es wird wieder herrlich sein, zu Israel zu gehören. All das lasen sie, wenn sie Prophezeiungen über diese herrliche Zukunft in den Propheten lasen. Und diese Hoffnung fokussierten sie auf Jesus. Und deswegen waren sie sicher, mit dem Einmarsch nach Jerusalem, dem Empfang als König der Juden, dass jetzt herrliche Zeiten auch für sie auf sie zukamen. Sie erwarteten einen Ministerposten, stritten darüber, wer dann, will ich mal sagen, den höchsten bekam. Und dann mit einem Tag platzte dieser Traum und es blieb nichts, aber auch gar nichts von diesen Hoffnungen übrig. Endgültig an diesem Hügel Golgatha starb alles, was sie an Hoffnung und Zuversicht hegten. Und das ist interessant, zumindest bei den Jüngern sehen wir das. Bei den Frauen löst das ja noch was aus, was die Engel ihnen sagten. Bei den Jüngern ja gar nichts, Vers 11. Sie hielten das für geschwätzt und glaubten das nicht. Selbst als die Frauen ihnen sagten, Jesus ist auferstanden. Das löst nichts, aber auch gar nichts bei ihnen aus. Sie sind irgendwie im Bannkreis des Todes, im wahrsten Sinn des Wortes. Sie sehen in Jesus nur einen leblosen Körper, den sie noch vor Augen haben am Kreuz. Es ruft nur Ekel hervor, Widerstand. Für sie ist die Sache mit Jesus erledigt. Jesus ist für sie gestorben, im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn man mit manchen Menschen redet, dann hört man das auch häufig. Jesus ist für mich gestorben. Der kann mich mal. Menschen, die vielleicht als Kind oder als Jugendliche zu Gott gebetet haben, rette doch meine Mutter vor Krebs. Sie haben gebetet und gebetet, haben gelesen in den Evangelien, welche große Wunder Gott tut und Jesus tut. Und sie haben sich an Jesus gewandt und was ist passiert? Die Mutter, die Oma ist gestorben, trotz ihres Gebetes. Manch einer verliert den eigenen Mann. Man betet und fleht für die Ehe der eigenen Kinder und sich tut sich nichts. Und man hat den Eindruck, ja, wo ist denn Jesus? Wo war er, wo es weh tut? Wo war Jesus, als Juden in Auschwitz millionenfach ermordet wurden? Wo ist er jetzt in der Ukraine? Viele Menschen stellen diese Fragen, vielleicht du auch. Vielleicht nicht im Allgemeinen, sondern auch im Blick auf das Leid, das du erlebt hast, auf die unerhörten Gebete, wo du den Eindruck hast, wo ist er denn? Und manche ziehen dann den radikalen Strich und sagen, ja, ich habe gebetet, er hat nicht gehört, Jesus ist tot. Vielleicht bist du nicht ganz so radikal, aber innerlich ist doch was vielleicht ab diesem Zeitpunkt doch gestorben in dir. Du gehst zwar noch in Gottesdienst, weil das irgendwie zu deinem Leben gehört, aber so die Erwartung, dass Gott eingreift, dass er da ist, dass er auf Gebet hört und eingreift, hast du vielleicht gar nicht mehr im Herzen. Deswegen betest du auch gar nicht mehr so konkret, erwartungsvoll. Wer ist Jesus für dich? Vor allem dann, wenn du mit dir und Jesus alleine bist. Kennst du Jesus nur vom Hörensagen, nur aus Tradition? Es ist interessant, dass diese Erfahrung, dass Jesus irgendwie aus dem Alltag entschwindet, obwohl man irgendwie noch dabei ist, vielleicht sogar zum Gottesdienst geht, sogar, obwohl man vielleicht sogar predigt, nicht etwas ist, was vielleicht nur dich betrifft oder nur Einzelne, sondern das hat große Männer Gottes betroffen. Unter anderem einem Martin Luther. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, dass Martin Luther lebenslang unter starken Depressionen litt, unter Schwermut, unter tiefster Verzweiflung. Einmal war es so schrecklich und schlimm, dass er tagelang nur noch in seinem Studierzimmer sich aufhielt. Er betete nicht mehr, er aß fast nichts mehr, er sprach nichts mehr, es war nur noch die stumpfe, tiefe Schwermut, die sich über ihn und sein Leben und seine Seele gehängt hat. Seine Frau Käthe, die sehr anpackend war, ja, sehr praktisch, auch von ihrer ganzen Natur, machte sich sehr viele Sorgen um ihn. Und deswegen fragte sie sich, wie kann sie ihm auch als Frau helfen? Was könnte ihm aus dieser verzweifelten Lage heraushelfen? Wisst ihr, was sie gemacht hat? Kurz entschlossen zog sie sich Trauerkleider an. Und dann klopfte sie und machte die Zimmer, das Tür zum Studierzimmer auf. Und erschien vor ihrem Mann. Der war natürlich hell entsetzt, als er sie sah in den Trauerkleiden. Und er fragte dann, Käthe, ist denn jemand gestorben? Wisst ihr, was dann Käthe sagte? Ja, Gott ist gestorben. Wenn du nicht mehr betest, wenn du nicht mehr predigst, wenn du nicht mehr arbeitest, wenn du nicht mehr sprichst, dann ist Gott tot und hat keine Macht. Und das hat eine tiefe Wirkung in ihm, seinem Leben gelassen. Er hat gemerkt, obwohl er gepredigt hat, obwohl er der große Reformator war, obwohl er Theologieprofessor war, lebte er so, als ob Gott tot ist. Und auch wenn du vielleicht jetzt nicht so bist wie die Masse unserer Gesellschaft und sagst, ja, mit Gott habe ich nichts mehr zu tun, sondern vielleicht noch zum Gottesdienst gehst, aber vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Vielleicht auch nicht nur so durch ein bestimmtes hartes Ereignis, wie ich das eben geschildert habe, wenn sozusagen die Träume platzen oder die Erwartungen, die man Gott hegt, nicht erfüllt werden und Gott scheinbar nicht hört auf mein Gebet, sondern einfach dieses unmerkliche Prägung des Alltags durch den Tod, zumindest durch den Toten Jesu. Dass es eine riesige Diskrepanz zwischen dem gibt, was du eigentlich theoretisch weißt, was du glaubst, und wenn, auch wenn wir jetzt hier im Gottesdienst kein Glaubensbekenntnis weitergeben, aber was du auch glaubensbekenntnismäßig dann auch hinterstehst, und zwischen dem, was du wirklich dann auch im Alltag lebst. So tun, so leben, als sei Gott, als sei Jesus tot. Ist das auch dein Problem? Was reißt nun die Frauen heraus? Die anderen brauchen noch ein bisschen länger, die Männer. Es ist interessant, dass gerade in der Auferstehungsgeschichte ja die Männer nicht so gut wegkommen, sondern die Frauen, will ich mal sagen, das schneller und eher begreifen. Und wenn man sich dann anschaut, was der Auslöser für die Wendung der Frauen ist, dass sie vom Grab weggehen, von dem Ort des Todes, sondern geprägt sind von dem, was sie hören, dann merkt man, ja, dass es einen Schlüssel gibt für die Wendung, dass man Jesus an der richtigen Stelle sucht und ja, Jesus wieder in Anführungsstrichen lebendig einem vor Augen ist und man mit dem lebendigen Jesus rechnet und lebt. Der Schlüssel ist die Aufforderung in unserem Text, Vers 6 im zweiten Teil. Direkt nach dieser Frage, die über unserem Text steht, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war, indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Und dann heißt es, als sie dieser Worte gedachten, da kehrten sie zurück, weg von dem Ort des Todes hin zu Jesus, dem Lebendigen. Das ist der Schlüssel, das ist die Wende. Das Wort Gottes und dass man sich das, was Gott eigentlich schon gesagt hat, vor Augen führt und damit lebt. Das ist der Schlüssel. Und was steht im Zentrum dieses Wortes Gottes, woran sie die Engel erinnern? Im Zentrum dieses Wortes Gottes steht ein kleines Wörtchen, muss. Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Das hat Jesus gesagt. Und hinter diesem Muss steht eine Person, die dann auch dieses Muss umsetzt und umsetzen kann. Nämlich Gott El Shaddai, der Gott Allmächtige, der kann, der das, was er verspricht, auch umsetzen kann. Und auch gegen alle Widerstände, auch in unseren Augen krummen Wege zum Ziel bringt. Gottes Plan muss in Erfüllung treten. Gott führt Regie. Und er hat wirklich alles im Griff, obwohl es eben nicht so scheint. Es ist interessant, was er hier scheint. Er muss, der Sohn des Menschen muss in die Hände von sündigen Menschen geraten. Der Menschensohn, der Sohn Gottes, in die Hände der sündigen Menschen, wo wir sagen würden, das beißt sich ja alles. Das kann ja nie und nimmer der Plan Gottes sein. Der Weg, wie Gott wirkt und handelt und seinen Rettungsplan umsetzen kann. Aber Gott hat das so vorhergesehen. Es gab keine andere Möglichkeiten. Und er hat ihn gegen alle Vernunft, gegen alle Umstände geplant und dann auch konkret umgesetzt. Und haargenau zur richtigen Zeit. So wie Jesus gekommen ist, als die Zeit erfüllt war, wo sie genau passend ist, stirbt Jesus zur rechten Zeit, in der richtigen Art und Weise, handelt Gott genau nach Plan und setzt diesen Plan auf wunderbare Art und Weise um. Gott führt Regie. Gott hat alles im Griff. Und alle Widerstände und alle Umstände, die in unseren Augen schrecklich und schlimm sind, benutzt er, um seine Pläne umzusetzen. Und diese Worte haben dann Wirkung. Wenn man erkennt, ich bin der Hand eines mächtigen Herrn, der total weise ist, der mich führt, ich bin nicht in der Hand von irgendwelchen numinösen Mächten oder vom Zufall oder so, sondern alles in dieser Welt, auch das Negative ist in seiner Hand und er führt das nach Plan zur rechten Zeit, in der rechten Art und Weise zu seinem Ziel. Wenn ich das weiß, dann kann mir eigentlich nichts passieren. Dann habe ich Hoffnung in jedem Umstand und jeder Situation. Dann kann in mein Leben kommen, was will. Ich habe den Auferstandenen, den der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, der lebt, der da ist, auch wenn ich ihn nicht sehe, auch wenn ich das vielleicht von einem umständlichen Blick habe. Er hat alles in der Hand, er wird es zum Ziel führen. Ich bin nicht allein, ich bin seine Hand. Dann kann eigentlich nichts anderes als Hoffnung und Zuversicht aufkommen. Interessanterweise, obwohl sie Jesus ja noch gar nicht sehen. Auch später, interessanterweise, als die Emmaus-Jünger, das wird danach beschrieben, der Auferstandene dann weggeht, sind sie trotzdem voller Freude. Und als Jesus in den Himmel geht, sind sie trotzdem voller Freude. Der Finanzminister, wo dann Philippus nicht mehr da ist, zieht trotzdem voller Freude nach Äthiopien. Weil er weiß, der Auferstandene ist bei ihm, auch wenn er ihn nicht sieht. Jesus lebt. Und diese Gewissheit, dass der lebendige und mächtige und allmächtige Herr, er jetzt nicht nur theoretisch irgendwo ist, sondern in meinem Leben, in meiner Welt, die mich belastet, das lässt alle Verzweiflung und alle Dunkelheit weichen. Entscheidend ist an dieser Stelle, und jetzt kommen wir auf die Schlussstrecke, entscheidend ist an dieser Stelle, eben nicht nur das Hören, nämlich die Jünger haben ja gehört und glauben es nicht. Und interessanterweise nicht erst jetzt hier, sondern auch Wochen vorher und Monate vorher haben sie auch gehört. Denn was steht hier? Gedenkt daran. Also er hat es ja schon vorher gesagt, dass er sterben wird, dass er in die Hände der Sünder übergehen wird. Also letztlich hätten sie, wenn sie nicht nur gehört, sondern geglaubt hätten, ganz cool sein können, sage ich jetzt mal ganz salopp. Jesus ist gestorben, aber ja, Jesus hat auch gesagt, hat uns das alles gesagt. Nicht nur einmal, sondern dreimal hat er das uns vor Augen geführt, dass er leiden wird. Also gar keine Überraschung, hat er ja vorher gesagt. Und er hat auch gesagt, dass er nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Er hat das mehrmals gesagt. Sogar nicht nur den Jüngern, sondern sogar in der Öffentlichkeit im Tempel. Ein Beispiel, ich werde diesen Tempel in 3 Tagen, wird vernichtet werden, 3 Tagen auferstehen. Also ja, sie hätten eigentlich ganz gelassen auf den Ostermorgen warten können. Hätten sie können, wenn sie was gemacht hätten, nicht nur gehört, sondern geglaubt hätten. Also wie die Jünger hier nicht glauben, was die Frauen ihnen sagen, und es ist eigentlich nur ein Erinnerungsrufen, so glaubten sie vorher eben auch nicht. Und da nochmal will ich das in Erinnerung rufen, was wir eben von Martin Luther gehört haben. Der wusste auch, Jesus auferstanden. Der hat sogar gar einen Katechismus gesagt, wo das alles drinsteht. Auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, dass Jesus auferstanden ist. Der hat das gelehrt von Kanzel. Aber das theoretisch zu bekennen, zu sagen und es dann auch im Alltag praktisch zu leben, ist eine Geschichte. Die Corona-Zeit liegt schon hinter uns. Aber gerade in der Corona-Zeit konnte man erkennen, gerade an dem Umgang mit Corona, so oder so, dass wir an dieser Stelle auch gerade als Christen häufig dann genauso gelebt haben wie die Frauen und die Jünger damals oder wie Martin Luther im Mittelalter. In 1. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, wir haben keinen Geist der Furchtsamkeit, sondern der Besonnenheit und der Liebe. Doch wie Christen und Kirchen in der Corona-Zeit mit diesem Virus umgegangen sind, hat das Gegenteil bewiesen. Wenn man sieht, wie Menschen im Mittelalter und in anderen Zeit mit wesentlich schlimmeren Viren und schlimmeren Krankheiten umgegangen sind, dann müsste uns das eigentlich beschämen. Das Oberste war der Tod, aber schon unser Herr Schäuble, den man jetzt nicht als tiefgläubigen Christen kennen hat, hat gesagt, es gibt noch was Höheres als absolute Lebensrettung. Und dieser Umgang, dass die Furcht einen letztlich im Griff hat und dass das letztlich der wichtigste Punkt über alles ist, dass ich mich vor diesem Virus schütze und dass ich deswegen keine Gemeinschaft mit Gott habe, nicht mehr unter Gottes Wort gehe und keine Gemeinschaft mit mir Geschwistern habe, zeigt doch eher, dass die Furcht mich im Griff hat, statt der Auferstandene. Und genauso leider dann auch auf der anderen Seite, dann gab es die Leute, die gegen diese Maßnahmen vorgingen und dann auch über diese ängstlichen Christen geschimpft haben. Aber wenn, ich habe das selbst erlebt von Christen, die dann so geschimpft haben, wie kann man Angst vor diesem Virus haben? Und auf der anderen Seite diese Leute dann Angst hatten vor Bill Gates und vor irgendwelchen Verschwörern und dann nur darüber geredet haben und diesen Leuten und den Mächtigen, die hinter diesem Staat standen, letztlich diesen großen Raum traten und auch letztlich voller Furcht waren. Oder unseren Umgang überhaupt mit dem Tod als Christen. Ulrich Pazani hat vor Jahren eine Predigt gehalten, laut Philippa 1, Sterben ist mein Gewinn. Er sagte, gerade unter sehr frommen Christen, hat er sehr viel negative Rückmeldungen auf diese Predigt gehört. Ist Sterben wirklich mein Gewinn? Als Christ, wie gehe ich dem Tod entgegen? Es gibt ein neues Buch von Timothy Keller, der hat Bauchspeicheldrüsenkrebs, sehr wahrscheinlich auch im Endstadium. hatte vorher schon Krebs, ist einer meiner Lieblingsautoren, der hat ein Buch darüber geschrieben, über den Tod, der neuesten Idee war ein Artikel darüber. Er sprach davon. Er sprach auch über den Tod. Und er merkte jetzt bin ich dran. Freue ich mich auf die Ewigkeit? Oder bricht jetzt alles zusammen? Bin ich voller Angst oder voller Verzweiflung? Und er merkte gerade auch, dass diese Auferstehungshoffnung neu in sein Leben getreten hat, dass er anders jetzt damit umgeht. Er genießt auch jetzt das Leben, das ist ohne Zweifel auch ein wichtiger Punkt, aber sein Denken und sein Blick ist auf die Ewigkeit gerichtet. Kennt ihr das alte Lied noch? Ein Tag, der sagt dem anderen, mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit, o Ewigkeit so schöne, mein Herz an dich gewöhne, mein Heim ist nicht von dieser Welt. Im ersten Thessalonicher Brief heißt es, dass wir nicht so trauern sollten wie die, die keine Hoffnung haben. Klar, man trauert um den Menschen, der gestorben ist. Man leidet darunter, dass er nicht da ist. Aber kommt etwas rüber von der Gewissheit dessen, was ein gläubiger Afrikaner, der seine 17-jährigen Tochter verloren hat, die gestorben war, ganz plötzlich und wo er dann auf das Kreuz, auf dem Grab dann draufgeschrieben hat, der Tod hat keine Hände. Als ihn Missionar darauf ansprach, sagt er dann, ich weiß, dass mir der Tod meines Kindes, dass der Tod mein Kind nicht ewig festhalten wird, sondern dass ich bei Jesus dieses Kind wiedersehen werde. Der Tod hat keine Hände mehr. Bist du davon geprägt, dass der Tod keine Macht mehr hat? Deswegen du eigentlich auch dich auf die Ewigkeit freuen wirst und kannst und weißt, ja, das Leben in dieser Welt ist nicht das Letzte, sondern das Leben nach meinem Tod, da kommt das Beste eigentlich noch. Was hilft, damit ich mir eigentlich das, was ich schon wissen könnte, dann im Alltag vor Augen führen kann? Käthe Luther war nicht nur im Blick auf ihre Trauerkleider sehr innovativ und sehr kreativ, um ihren schwermütigen Mann zu ermutigen, sondern sie hat dann eines Tages, obwohl es viel kostete, einen Stein bestellt beim Steinmetz, wo ein lateinisches Wort drauf stand. Das war der Schlussstein in einem Torbogen, wodurch jeder gehen musste, auch natürlich ihr Mann, wenn er in dieses Haus kam. Ein lateinisches Wort, vivit. Wer weiß, was das heißt? Er lebt. Ja? Also wenn er in das Haus ging, sah er direkt oben auf den Schlussstein und sagte, er lebt. Die Umstände sind zwar traurig, die drücken mich nieder, auch gefühlsmäßig, aber er lebt. Ich bin nicht allein mit meinen Problemen. Selbst Tod, selbst Irrlehre, selbst Druck, den ich erlebe, hat nicht das letzte Wort, sondern Jesus hat das letzte Wort, er hat die Macht, er regiert, er führt alles zum Ziel, er ist da. Und das ändert alles. Und diese Erinnerungshilfen, die brauchen wir. Wir neigen sehr stark im Alltag, uns von unseren Gefühlen, von unseren Umständen und auch von unserer Umwelt prägen zu lassen, wo Jesus ja gar keine Rolle mehr spielt. Deswegen brauchen wir so Erinnerungshilfe. Vielleicht kannst du dir auch einen dicken Stein vielleicht draufschreiben, das draufschreiben, wie wird's. Oder es gibt so schöne moderne Tipp-Zettel, ja, die man abreißen kann. Schreibst du hier beim Bibellesen einen schönen Vers rein und tust ihn irgendwo an die Kühlschranktür kleben, wo dein Blick dann immer wieder drauf fällt, damit du vor Augen hast, Jesus lebt. Wenn die Sorgen aufkommen und die Nöte und die Ängste und ich dich das in die Tiefe runtertreiben will, wie den Martin Luther, schaust du da drauf, Jesus lebt, er ist da. Und vielleicht bewusst in jeden Sonntag mit dem Bewusstsein zu gehen, Jesus lebt. Dass du jeden Sonntag aufstehst und sagst, danke, dass heute dein Auferstehungstag ist. Und ich glaube, es ist der erste Tag der Woche. Du gehst in die Woche nicht mit Mühe und Not und Leid und denkst an den Werktag, Montag, sondern der erste Tag der Woche ist der Sonntag, der Auferstehungstag. Und das steht am Beginn einer Woche. Jesus ist da, Jesus lebt. Du wirst ermutigt durch die Lieder, das tolle Lied, was wir am Anfang gesungen haben, lobpreiset unseren Gott. Er kommt, er hat es in den Händen. Und das sollte dich mit hineinnehmen lassen in den Werktag, in den Alltag, wo die Sorgen und Nöte, die Schmerzen wieder aufkommen. Ich denke daran, die Schmerzen sind nicht das Letzte. Meine grauen Haare werden auch nicht das Letzte sein. Und meine Hinfälligkeit auch nicht das Letzte. Sondern das Letzte wird ein neuer Auferstehungsleib sein. Das Letzte wird Jesus sein. Ihn will ich sehen und in Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Das wird das Letzte sein. Und darauf will ich schauen. Davon will ich mich prägen lassen. Und deswegen mit Zuversicht in den Werktag gehen. Und nicht nur Blick auf eine Woche, sondern was ist gut? Was steht im Psalm? Jeden Tag weckt mich Jesus. Allmorgen. Psalm 3. Dass du auch in jeden Tag, nicht nur in jede Woche mit dem Auferstehungstag hineingehst, sondern mit jedem Tag mit dem Bewusstsein, Jesus da. Dass du jeden Tag mit dem Gebet beginnst, Herr Jesus, danke, dass du auferstanden bist. Danke, dass du lebst, du bist da. Und glaub mir, das wird einen Unterschied machen, wie du in diesen Tag gehst. Zuversichtlich oder dich von deinen Gefühlen, von deinen Umständen runterziehen lässt. Wir brauchen diese Denkmäler, diese Erinnerungshilfen, diese wie Witz. Jesus lebt. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du lebst. Und danke, dass du auch mit uns in die nächste Woche gehen wirst. Du weißt um jeden, der vor Herausforderungen steht in der nächsten Woche, wo er Menschen pflegen muss, wo er mit Menschen Umgang hat, die vielleicht schwierig sind, mit denen er Mühe hat. Du siehst, dass auch in der nächsten Woche vielleicht einsame Stunden auf uns zukommen und wir Angst davor haben, Schmerzen, wo wir wissen werden, die werden auf uns zukommen und wir haben Angst davor. Hilf uns, Herr Jesus, dass wir uns von der Hoffnung prägen lassen, dass du in den Schmerzen bist, dass du mit uns durch das finstere Tal gehen wirst. Und dass wir nie und nie, auch in unserem letzten Atemzug, allein sein werden. Du bist da, du lebst, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Und du hast alle Macht im Himmel und auf Erden. Und deswegen preisen wir dich allein. Amen.
Aus 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 und 28. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist, samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.